Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Podcast-Spezialausgabe Stark im Leben aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Heute erfahren wir, was es heißt, mit Behinderung und Epilepsie erwachsen zu werden und welche Herausforderungen damit verbunden sind, sowohl für die jungen Patienten und Patientinnen als auch das Umfeld. Wie kann der Transitionsprozess auf beiden Seiten gelingen und worüber sollten sich Betroffene frühzeitig informieren, welche Veränderungen in Alltag und Beruf sich ergeben und wie man ressourcenorientiert damit umgehen kann. Darüber spreche ich heute mit Dr. Mechthild Pies, Chefärztin des inklusiven Zentrums SPZ, ATZ und MZEB am Klinikum Frankfurt-Höchst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Stark im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Dr. Pies, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über das Thema Erwachsenwerden mit Behinderung und Epilepsie sprechen zu können. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Möglichkeit, diesen Podcast mit Ihnen aufnehmen zu können.
Wenn wir gleich mal zum Start mit einer Begriffsklärung anfangen. Sie sind Leiterin eines inklusiven Zentrums, eines MZEB, Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Behinderung, und eines SPZ, eines Sozialpädiatrischen Zentrums, und eines ATZ, eines Autismustherapiezentrums. Das sind ganz viele Abkürzungen. Vielleicht können Sie uns mal einmal kurz erklären, was eigentlich ein inklusives Zentrum ist und was es umfasst und wann es relevant ist.
Das inklusive Zentrum beinhaltet die drei Einrichtungen, die Sie gerade genannt haben. Und wir haben das am Standort Frankfurt-Höchst gegründet. Die Basis ist das SPZ, Sozialpädiatrische Zentren betreuen Kinder und Jugendliche, die eine Entwicklungsproblematik haben oder von einer Entwicklungsproblematik bedroht sind. Das erste SPZ in Deutschland gab es 1968. Es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis man diese Form der Patientenbetreuung auch auf Erwachsene übertragen konnte, bis dafür die Grundlagen gelegt wurden. Und das war erst im Jahr 2015 mit einer Gesetzesänderung der Fall. Und seitdem waren wir dann in der Möglichkeit, ein solches ähnliches Zentrum auch für Erwachsene mit Behinderung zu gründen. Das ist das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung, in der Abkürzung MZEB. Dort werden Menschen, Erwachsene, betreut, die komplexe Probleme haben, und wir haben die Möglichkeit, eben eine weitere kontinuierliche Betreuung anzubieten, auch jenseits des 18. Lebensjahres. Das Autismustherapiezentrum, da geht es um Therapie, nicht Diagnostik. Das betrifft bei uns hauptsächlich Kinder und die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Mhm. Und übergeordnet haben wir dann den Begriff des inklusiven Zentrums gebildet, weil die Inklusion ist natürlich, Inklusion und Teilhabe sind die Dinge, um die es bei unserem Klientel insbesondere geht. Und ja, und um das ganz gut fassen zu können, haben wir dann diese übergeordnete Struktur gewählt.
Wenn wir gerade bei der Definition mal einmal weitermachen, wir haben vorhin gesagt, wir wollen heute über Erwachsenwerden mit Behinderung und Epilepsie sprechen. Über welche Lebensphase sprechen wir denn da eigentlich ganz konkret? Also über welchen Lebensabschnitt unterhalten wir uns, wenn wir von Erwachsenwerden sprechen?
Also das ist bei Menschen mit Behinderung genauso wie bei Menschen ohne Behinderung. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Pubertät und eben der Begriff Adoleszenz. Es gibt kluge Menschen, die sagen, die Adoleszenz hört niemals auf. Also eigentlich werden wir vielleicht auch nie wirklich erwachsen. Und das ist natürlich ein Thema, das sind alles dehnbare Begriffe und Phasen. Und bei unserem Klientel, bei Menschen mit Behinderung, ist es so, dass der Pubertätsprozess oftmals auch nochmal andere Probleme mit sich bringt, weil unser Klientel weniger Möglichkeiten hat, sich auszutauschen und auch andere Menschen peergroup-mäßig zu finden, mit denen man auch so komplexe Dinge wie Sexualität, erste Empfindungen diesbezüglich besprechen kann. Die Hormonumstellung ist immer ein vulnerables Thema bei einer Epilepsie. Kann das sein, dass es zu einer Anfallsaktivierung führt? Und wir haben natürlich das große Problem oder das große Thema des elterlichen Loslassens, dass die Autonomiebestrebungen unserer Kinder und Jugendlichen, dann sind es ja die Jugendlichen, dass das natürlich gerade, wenn ich auf Elternebene ein behindertes Kind habe, das macht das Loslassen noch mal schwieriger. Also dieser Übergangsprozess, der ist schon bei unserem Klientel noch mal komplexer. Und Übergang ist ja dieser Begriff der Transition, dass wir vom SPZ-Bereich ins MZDB die Transition begleiten.
Gerade bei dieser Transition ist es ja wichtig, auch zu verstehen, welche Reise hat der Patient, die Patientin hinter sich und damit auch die Angehörigen. Wie gehen Sie denn da konkret vor?
Also wir haben in der Regel das Glück, dass wir über das SPZ Familien über viele Jahre begleiten können und damit auch wirklich hoffentlich eine stabile, tragende therapeutische Beziehung aufgebaut haben, sowohl zu den Patienten als auch zu den Eltern. Und dann versuchen wir, das Thema des Erwachsenwerdens und damit des erforderlichen Loslassens auch frühzeitig anzusprechen. Ich sage jetzt mal so im Zeit, wenn die Kinder so 12 Jahre alt werden, so ungefähr, dass wir mit den Eltern versuchen, Perspektiven zu erarbeiten und bei den Kindern oder den Patienten, die wir betreuen, den dann Jugendlichen, hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie ausgeprägt ist ihre globale Entwicklungsstörung, ob wir selber mit ihnen sprechen können, sie uns selber dazu auch verbal Dinge sagen können oder wir auch andere Möglichkeiten der Kommunikation haben, um diese zu nutzen. Und dann geht es immer darum, was sind schulische, berufliche Perspektiven und was sind wohnliche Perspektiven und was bedeutet das dann in dieser Form, wie sehr sind die Eltern noch erforderlich und einbezogen, wenn unser Klientel 18 wird und was ist an Autonomie auch realistischerweise möglich. Ja, und das sind oft intensive Gespräche, teilweise natürlich auch tränenreiche Gespräche. Diese Schwellensituationen, das merken wir immer wieder, sind für Eltern unglaublich, auch belastend, weil Thema, mein Kind kommt in den Kindergarten, mein Kind kommt in die Schule, mein Kind wird erwachsen, in irgendeiner Form ein Schulabschluss und ein Übergang in eine berufliche Welt. Und letztendlich trauern Eltern natürlich auch um das, was nicht möglich ist. Ja, und das ist dann schon auch was, wo wir gut begleiten wollen und den Eltern auch versuchen, Halt zu geben und dann teilweise aber auch gerne auch konfrontativ in der Situation mit unseren Patienten und den Eltern gemeinsam darüber sprechen, was ist jetzt aus Elternsicht und was ist aus Sicht der eigentlich uns anvertrauten, nämlich unserer Patienten, der vielleicht beste Weg. Und da dann auch einen Mittelweg zu finden und im Gespräch zu bleiben, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und manchmal haben wir eben auch ein Klientel, ich nenne sie immer die Grenzgänger, die eine Behinderung haben, aber dass es nicht so ausgeprägt ist, dass es auf den ersten Blick ersichtlich ist und sie auch nochmal mehr Bestrebungen haben, Dinge zu erreichen, die aber vielleicht trotzdem nicht möglich sind, wie beispielsweise ein Führerschein oder wie beispielsweise vielleicht berufliche Wünsche, die dann aber leider nicht realistisch sind. Und da ist die Epilepsie dann natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor, sowohl für den Führerschein. Ja, das ist ja auch bei Regelbegabten ein Thema. Wenn ich viele Anfälle habe, kann ich leider keinen Führerschein machen. Aber natürlich auch bei beruflichen Dingen, sei es, dass ich Busfahrer werden möchte, sei es andere Dinge. Und da sind dann natürlich auch, Gespräche erforderlich. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, von Beginn an offen und ehrlich zu sein. Weil das, finde ich, ist für eine tragende therapeutische Beziehung unerlässlich.
Wenn wir mal über die Ursachen, also die Ätiologie und die Begleiterkrankungen, also die Komorbiditäten bestimmter Erkrankungen sprechen, gibt es da Zusammenhänge? Gibt es da Dinge, die man beachten muss?
Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt die Epilepsie nehmen, für die Epilepsie gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und das Ausmaß sowohl der Epilepsie selbst, aber auch der Gesamtsymptomatik ist damit dann ganz unterschiedlich. Wir haben regelbegabt, neurologisch sonst unauffällig entwickelte Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Epilepsie. Und unser Klientel, worüber wir jetzt hier insbesondere sprechen, da ist das anders. Die haben eine Behinderung, die entweder zum Beispiel daher kommt, dass man während der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen hat, eine peripatale Asphyxie, damit dann unter Umständen wichtige Bereiche im Gehirn gelitten haben und die Epilepsie daraus resultiert genauso wie eine körperliche und gegebenenfalls auch geistige Behinderung. Oder es gibt angeborene Hirnfehlbildungen, wo das ähnlich ist, wo dann nicht die Ursache die Sauerstoffunterversorgung ist, sondern die Fehlbildung. Oder der große Bereich der syndromalen Erkrankungen, wo eben aufgrund genetischer Dinge auf Hirnentwicklungsebene Sachen nicht so passieren, dass alles unauffällig läuft, sondern eben verschiedene Probleme auftreten. Und dann ist die Epilepsie immer ein Symptom von eben einer globalen Entwicklungsproblematik. Und wichtig für die Transition sind dann nochmal zwei wesentliche Punkte, die Mobilität, ja, die motorische Entwicklung und natürlich die Kognition. Ist der Mensch in der Lage, einen Beruf zu erlangen? Ist er in der Lage, sich kommunikativ, verbal gut mitzuteilen und diese Punkte? Und das macht natürlich eine große Spannbreite, ja. Ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die damit dann auch abgedeckt werden müssen und berücksichtigt werden müssen.
Wenn wir uns die Transition als Kernstück des Erwachsenwerdens anschauen, was versteht man denn genau darunter und welche Bereiche sind betroffen?
Also wir bieten eine sogenannte ganzheitliche Betreuung an im SPZ und das möchten wir auch im MZDB. Das bedeutet, dass es nicht um die medizinischen Aspekte alleine geht. Aber die sind natürlich ein wichtiger Faktor. Das heißt, wir brauchen weiterhin eine ärztliche Begleitung, die Steuerung der Medikation, das Thema Untersuchungskontrollen, EEG-Labor etc. Das muss sichergestellt werden. Unser Klientel braucht oftmals mehr Zeit. Das heißt, wenn Sie sich eine klassische neurologische Praxis anschauen, die haben natürlich ganz, ganz viele Patienten, die zu Ihnen kommen am Tag. Und für unser Klientel ist es dann so, dass sie dadurch nicht die Berücksichtigung bekommen können, die sie benötigen. Und bei uns im MZDB sehen wir mit einer vollen Stelle ärztlich 4, maximal 6 Patienten an einem Tag. Da ist natürlich viel Zeit. Wir haben zusätzlich zum medizinischen die sozialrechtlichen Aspekte, die beim Erwachsenwerden ganz wichtig sind. Braucht unser Patient eine gesetzliche Betreuung oder kann er alleine entscheiden für Dinge wie Wirtschaftlichkeit und andere Sachen, die Verantwortung übernehmen? Braucht er eine Veränderung im Behindertenausweis, das Thema Pflegegrad, das Thema von Unterstützungsmaßnahmen und, was ich eben schon angesprochen habe, den Übergang zu begleiten von der Schule, entweder inklusiv oder Förderschule, in eine berufliche Perspektive, sei es, wenn der erste Arbeitsmarkt möglich ist, natürlich toll, sonst das Thema einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auch einer Tagesförderstätte für Menschen, die in der Werkstatt dem Alltag so nicht gewachsen sein können. Und dann haben wir natürlich den großen Bereich noch der therapeutisch-pädagogischen Begleitung. Was ist an Therapie erforderlich, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, aber auch auf pädagogisch-psychischer Ebene. Wie können wir auch vielleicht Ängste, die mit dem Erwachsenwerden verbunden sind, begleiten? Wie können wir, manchmal kommt es auch wirklich zu deutlichen Konflikten zwischen Eltern und eben Kind, was kein Kind mehr ist. Wie können wir da helfen und unterstützen? Also das ist ganz vielschichtig. Und wir versuchen wirklich da ganzheitlich das Ganze zu berücksichtigen. Und ich finde, das ein sehr passendes Wort dafür immer das Thema Teilhabe. Was braucht unser Patient, um ganzheitlich in verschiedenen Bereichen seine Teilhabe gut leben zu können?
Wie nehme ich denn da gerade das Umfeld des Patienten, der Patientin wirklich mit? Also die Eltern, die Betreuer, vielleicht auch gesunde Geschwister, Kinder, die es da noch gibt. Wie bringe ich denen denn quasi bei, dass hier dieser Mensch nun erwachsen wird, vielleicht andere Bedürfnisse hat, vielleicht auch andere Ansprüche hat?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema und auch das ist natürlich ein Thema. Es geht nur durch Gespräche und man braucht Zeit dafür, ja. Und man braucht ein Stück in der Betreuung auch Mut, Dinge anzusprechen und eben auch Tränen auszuhalten und zu begleiten. Und diese Gespräche, dazu laden wir dann ein. Und das ist beispielsweise auch eine Sache. Gerade in so wichtigen Punkten finde ich es dann sehr wichtig, dass beide Eltern zum Gespräch kommen. Wenn wir gezielt nach Geschwisterkindern fragen, dass man durchaus auch anbieten kann, wenn Fragen sind, dass ein Geschwisterkind zu uns mitkommt, ja. Und wenn es darum geht, den Übergang zu gestalten in beispielsweise eine Werkstatt, dann, dass man sagt, schauen Sie sich das an, gehen Sie zu Tagen der offenen Tür, fangen Sie damit auch nicht erst an, 6 Monate, ehe der Schulabschluss bevorsteht, sondern beschäftigen Sie sich damit wirklich über mehrere Jahre. Ja, ich selbst habe einen Neffen, der jetzt erwachsen ist, der eine Intelligenzminderung hat und wo wir diesen Transitionsprozess auch persönlich aus familiärer Sicht, ich das sehr intensiv miterlebt habe und erleben durfte. Und da war es wirklich auch so, dass wir sehr uns bemüht haben, als mein Neffe 14 war, uns auf den Weg zu machen und Dinge anzuschauen. Weil das ist ganz wichtig. Eltern müssen ein gutes Gefühl dabei haben, um überhaupt ihr Kind loslassen zu können. Mhm. Sonst ist es gleich zum Scheitern verurteilt. Ja.
Wenn wir da vielleicht gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, bei den Freizeitmöglichkeiten, was ist denn da tatsächlich möglich und wie finde ich raus, was auch wirklich möglich ist? Also Sie haben gerade auch schon gesagt, kann ja sich da auch frühzeitig schon informieren, auch da zu Tagen der offenen Tür gehen, mit den Menschen sprechen. Aber ja, wie groß sind denn da eigentlich die Risiken und wie finde ich individuell heraus, was jetzt wirklich möglich ist?
Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir viele, viele Informationen bekommen können über das Internet. Ja, also das heißt, unsere Familien recherchieren auch viel, gar keine Frage. Und da dann hoffentlich auch nicht nur in medizinischen Bereichen oder für medizinische Fragen, sondern auch für solche Dinge. Und es ist halt sehr, sehr schön, wenn zusätzlich über uns im SPZ oder dann eben bei den Erwachsenen im MZDB, aber auch gerne natürlich durch Thema Schulen etc. auch Hinweise gegeben werden. Es gibt viele, je nach Region natürlich. Also wenn ich jetzt fürs Rhein-Main-Gebiet spreche, wir haben doch gar nicht so wenig inklusive Freizeitangebote, ja. Und es gibt, sage ich jetzt mal, 2 große Kategorien. Das eine ist Sport und das andere ist Kunst, ob es jetzt Theatergruppen sind, Musikgruppen oder ähnliches. Und der Sport ist natürlich was, also Sport verbindet, das ist gar keine Frage. Sport kann tolle Herausforderungen bieten und aber auch das Gemeinschaftsgefühl sehr stärken. Und wir hatten ja eben schon das Thema der Peer Group. So ist es natürlich auch für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen toll, wenn sie darüber Gleichaltrige mit ähnlichen Problemen und auch ähnlicher Lebenskonstellation finden können. Und ob das jetzt über Rollstuhlbasketball ist, ob das über inklusive Fußballvereine ist, Turnvereine oder ähnliches. Also da bin ich persönlich ein großer Fan von. Und gerade, ich bin großer Fußballfan, im Fußballbereich öffnen sich viele Vereine gerade auch für inklusive Angebote. Es gibt tolle Turniere dann auch. Und auch das finde ich was Wichtiges. Genauso auch für Regelbegabte wie für Menschen mit Behinderung. Das spornt an und es ist so toll, wenn sie so stolz sind, eine Medaille bekommen zu haben oder ähnliches. Und das erleben wir auch in der Begleitung. Dann kommen die Familien zu uns und bringen die Medaillen mit oder zeigen Videos von den Wettkämpfen. Und das ist natürlich aus Teilhabesicht, finde ich, wunderbar. Oder wenn inklusive Theateraufführungen sind und wir dazu dann auch eingeladen werden und man da auch im Austausch ist. Ohne jetzt zu sehr Privates und Berufliches zu vermischen. Es geht ja darum, die Teilhabe zu stärken und eben die vielen Facetten des Lebens auch für unsere für unser Klientel dann auch beleuchten zu können und miterleben zu dürfen.
Jetzt haben wir gerade schon über verschiedene Tätigkeiten gesprochen, sowohl im Beruf als auch im privaten Umfeld, auch wenn es um Sport zum Beispiel geht. Gerade bei Patienten und Patientinnen mit Epilepsie, welche Schutzmaßnahmen kann ich denn da eigentlich etablieren, um auch im Falle eines Anfalls die Folgen möglichst abzumildern?
Unser Klientel kennt die Anfälle in der Regel sehr gut und auch das Umfeld, gerade die Familie, weil es sie schon viele Jahre begleitet. Aber bei der Transition kommen unter Umständen ja dann auch neue Player hinzu, gerade beruflich, Thema Werkstatt, Thema Tagesförderstätte. Und wenn unser Klientel sehr, sehr viele Anfälle hat, kann das unter Umständen dazu führen, dass ein Werkstattbesuch schwierig ist, dass vielleicht eine geschütztere Umgebung wie eine Tagesförderstätte dann der bessere Platz sein kann. Bei Werkstattsachen muss man natürlich dann auch schauen, welche Form der Tätigkeit kann belastend sein und welche ist eher besser zu wählen. Und wenn man jetzt schaut, auf der Reizüberflutungsebene, Lärm ist natürlich ein Stressfaktor oder kann ein Stressfaktor sein. Und auch Thema, arbeiten Sie mit Maschinen, wo dann gegebenenfalls auch eine Verletzungsgefahr besteht oder ähnliches. Ich selber bin eine große Freundin dann von eher offeneren Bereichen, wie beispielsweise Garten im landwirtschaftlichen Bereich, wenn sowas möglich ist. Oder auch im Bereich der Küche mit geschützteren Sachen, weil wenn es dann natürlich um Messer und sonstige Tätigkeiten geht, da muss man schauen. Aber da lässt sich in der Regel oft ganz gut was finden. Für den Sport ist es ähnlich wie bei Menschen ohne Behinderung. Wenn der Krampfanfall kommt und man hat dann eine lebensgefährliche Situation, weil kein Schutz geboten ist, sei es man schwimmt alleine in einem freien Gewässer oder man hängt an einer Kletterwand, ja, ohne Schutz. Das ist natürlich was, wo auch unser Klientel entsprechend beraten werden muss, dass das dann nicht möglich ist. Ansonsten können sportlich, wir hatten ja eben auch schon beispielsweise über Fußball gesprochen, ja, können die Dinge alle getan werden. Wichtig ist, dass das engste Umfeld, beim Fußball dann gegebenenfalls Trainerin, Trainer, ja, dass sie wissen, wie gehen wir damit um, wenn der Krampfanfall kommt. Und da bieten wir auch gerne über unsere EEG-Schwester oder auch im ärztlichen Bereich auch eine Umfeldberatung an, auch im Handling. Was tun wir dann? Ja, sei es auch die Gabe des Notfallmedikamentes, die Lagerung und solche Dinge. Und auch hier ist es wieder wichtig, das Umfeld muss sich sicher sein, darf keine Angst haben und muss wissen, wenn was passiert, ich tue das Richtige. Das ist dann wiederum sekundär eine Sicherheit für unser Klientel.
Grundsätzlich ist es ja schon so, dass gerade für die ganze Familie, für das ganze Umfeld die ganze Situation durchaus belastend ist. Wenn wir mal über Möglichkeiten zum Krafttanken sprechen, was wird denn da angeboten? Was kann man da machen?
Oftmals ist bei unserem Klientel von den jungen Erwachsenen oder eben auch ältere Erwachsene, die im MZDB betreut werden, die Geschichte geht oftmals zurück bis hin zur Geburt. Das heißt, für die Eltern ist es natürlich ein unglaublich steiniger Weg. Und es ist gut, wenn Eltern möglichst früh mit anderen Eltern in Kontakt kommen können auf der Selbsthilfeebene, die eben ähnliche Probleme haben und Herausforderungen. Da gibt's verschiedene Dinge, die angeboten werden. Also ich möchte hier nur eine große Organisation nennen, die übergeordnet viele Selbsthilfegruppen vereint, und das ist das Kindernetzwerk. Und das Kindernetzwerk hat zusätzlich auch dann eine Gruppe, einen Arbeitskreis für junge Erwachsene, für Jugendliche im Übergang, die dann selber dort sich auch finden können. Das finde ich auch ein ganz tolles Angebot. Dann haben wir natürlich, wenn wir die Epilepsie nehmen, da gibt es verschiedene Schulungsprogramme und auch dort Selbsthilfeangebote. Und der Begriff der Psychoedukation ist da natürlich dann auch nochmal ein wichtiger Begriff, dass Eltern für sich auch darin gestärkt werden, sowohl in der Erziehung, aber auch eben, wenn Herausforderungen wie Krampfanfälle und Ähnliches kommen, wie sie damit in Anführungszeichen richtig umgehen können. Und da gibt es auch verschiedene Schulungssachen. Also das, denke ich, ist wirklich ganz wichtig. Und für unser Klientel, die oftmals doch in starken Abhängigkeitsverhältnissen leben, ist es natürlich umso besser, je stabiler die Akteure im Umfeld auch sind. Sowohl in dem, was sie kognitiv, intellektuell tun, aber auch in dem, was sie im Herzen tun. Ja. Und diese Sicherheit ist was ganz Wichtiges für unsere Patienten.
Wenn wir mal sozusagen über Mutmacher sprechen, können Sie sich denn an ein besonderes Beispiel dafür erinnern, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit dann auch wirklich wesentlich zu einer Verbesserung im Alltag einer Patientin, eines Patienten beigetragen hat?
Ja, ich habe einige Beispiele, Gott sei Dank, und möchte ein Beispiel nennen. Ich hatte ja eben angesprochen, dass wir im MZDB die Möglichkeit haben, deutlich mehr Zeit für die Patienten und die Umfeldberatung zu haben. Und dazu zählt dann natürlich auch, wenn ein Problem anfällt, fast detektivisch ein bisschen Zeit zu haben, zu ergründen, was können denn die Ursachen sein. Und es ist eine junge Patientin, die wir aus der SPZ-Betreuung schon kannten, über viele Jahre, mit einer Epilepsie und einer geistigen Behinderung im Rahmen von einer syndromalen Erkrankung. Sie ist mobil, sie läuft frei und besucht eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und hatte relativ plötzlich eine unglaubliche Anfallsaktivierung. Sehr, sehr viele Krampfanfälle, die dazu führten, dass auch der Werkstattbesuch nicht mehr möglich war. Wir haben auf medizinischer Ebene geschaut und haben im EEG und auch sonst keine großen Veränderungen gefunden und haben dann überlegt, kann es eventuell eine psychische Belastung sein, und sind dieser Sache intensiv nachgegangen und haben dann auch einen stationären Aufenthalt noch organisieren können, um über ein Monitoring auch nochmal mit zu bestätigen, es sind wirklich psychische Anfälle. Und als das dann klar war, konnten wir intensiv ins Gespräch gehen, sowohl mit unserer Patientin selber als auch mit den engsten Bezugspersonen und der Einrichtung, sprich der Werkstatt, und haben verschiedene Dinge erarbeiten können. Und es hat dazu geführt, dass die Patientin wieder in die Werkstatt gehen kann, die Anfälle sukzessive die psychischen nachgelassen haben und wir wirklich eine stabile Situation wieder schaffen konnten.
Wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, sind in einzelne Themen auch tiefer eingestiegen. Wenn Sie nochmal nachdenken, welche Abschlussgedanken wären Ihnen denn noch wichtig? Was möchten Sie unseren Hörern und Hörerinnen in dem Zusammenhang zu dem Thema gerne noch mitgeben?
Ich möchte versuchen, nochmal Mut zu machen. Ja, vieles ist sehr herausfordernd, aber vieles gelingt. Und es ist oftmals so, diese Erfahrung machen wir mit unserem Klientel, dass manchmal doch auch noch mehr möglich ist, als man eigentlich befürchtet hat oder gedacht hat. Und das Potenzial in unserem, was unsere Menschen mit Behinderung mitbringen, das zu sehen und eben auch die Möglichkeit geben zu können, es auszuschöpfen, das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und auch eine wichtige Aufgabe unserer Arbeit. Und die Medizin ist oftmals, so sind wir ein Stück weit sozialisiert, ist oftmals defizitorientiert. Ja, wir gucken immer, was ist nicht möglich und warum ist das und was ist die Ursache. Aber ressourcenorientiert zu schauen, was ist möglich und wie können wir das auch alles umsetzen, das finde ich, ist eine wichtige Aufgabe. Und die Menschen, die zu uns kommen, können nicht immer selbst für sich sprechen. Und das ist dann oftmals wichtig, ganzheitlich rauszufinden, was möchten sie denn? Ja, und wie können wir das dann auch erreichen? Und den Eltern auch Mut zu machen, ja, probieren Sie Dinge aus und ja, self-fulfilling prophecy, glauben Sie auch an die Machbarkeit. Das ist was, wo wir unsere Aufgabe multiprofessionell sehen, da die Familien auch zu stärken. Und das finde ich einen sehr tollen, wichtigen Aspekt unserer Arbeit. Und da wir unsere Patienten in der Regel kontinuierlich betreuen, sehen wir dann auch, dass es machbar war. Und kriegen den Erfolg selber mit. Und das ist natürlich eine hohe Motivation für uns, diese Arbeit auch fortzuführen.
Das ist doch ein schöner Appell zum Abschluss. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Ja, ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit und ja, freue mich, dadurch auch hoffentlich ein paar Aspekte ein bisschen genauer beleuchten zu können.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.